Was ist enthalten? Antikörper gegebenenfalls, die unterstützen könnten, Lactoferrin, andere antibakterielle Peptide, die wie so eine Art Schutzfunktion barriereseitig erst für den Darm darstellen, weil auch da haben wir mit Colostrum einen gewissen Effekt, was die Barrierefunktion des Darms angeht, um die damit zu verbessern, beispielsweise die sogenannten Tight Junctions und natürlich immer wieder das Thema antientzündlich, antiinflammatorisch.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Colostrum gilt als eine der stärksten natürlichen Immunformeln in der Natur. Also eine hochkonzentrierte Mischung aus Immunglobulin, Wachstumsfaktoren und antimikrobiellen Proteinen. Colostrum, das ist die allererste Milch, die wir alle zu uns nehmen, direkt nach der Geburt. Und sie liefert eben Neugeborenen schon in wenigen Stunden nach der Geburt die Power, ein funktionierendes Immunsystem aufzubauen. Doch warum interessieren sich plötzlich auch Erwachsene dafür? Sportler, Biohacker und eben die Wissenschaft. Was macht Colostrum in unserem Darm, in der Regeneration und auch im Immunsystem eines Erwachsenen? Wie viel ist wirklich wissenschaftlich gesichert und was ist vielleicht gutes Marketing? In dieser Health Nerds Episode wollen wir genau diesen Fragen nachgehen. Wir erklären die biochemischen Mechanismen, ordnen die Studienlage ein und zeigen ganz klar, für wen kann Colostrum sinnvoll sein? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix. Ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, gleich mal vorneweg. Ich weiß, Colostrum und das darin enthaltene Lactoferrin, über das wir heute auch noch reden werden, das sind Themen, für die du richtig brennst. Wir haben privat und auch auf öffentlichen Veranstaltungen schon mehrfach drüber gesprochen. Es ist wirklich ein Thema, was dich fasziniert. Das kann ich als Außenstehender, als Beobachter durchaus so sagen. Warum haben wir noch nie hier im Podcast wirklich intensiv über Colostrum gesprochen? Warum machen wir das erst heute?
Na, weil wir, glaube ich, über die einzelnen Mechanismen, der einzelnen Bestandteile durchaus schon gesprochen haben. Lactoferrin hast du schon mit erwähnt, aber es geht bei Colostrum um noch vieles mehr. Mhm. Und weil ich gerne auch eine ethische und auch kritische Perspektive zu dem Thema einmal gerne mit aufgreifen möchte, weil Nutzen und Anwendung, also du hast gerade schon viele Bereiche genannt, ne? Infektanfälligkeit für Sportlerinnen und Sportler, warum ist das so, was ist der Hintergedanke, was ist wieder Mechanismus und was funktioniert dann wirklich? Dass wir darauf schauen und wir merken jetzt gerade wieder, dass Colostrum auch wieder so ein Hype gerade ist, der gefühlt um die Ecke kommt. Und jeder spricht davon und jeder braucht irgendwie unbedingt jetzt Colostrum. Und dabei ist es kein wirklich neues Thema. Und ich sag gerade mal im Bereich der, auch so in naturerkundlichen Bereichen oder auch verschiedene Hersteller von Präparaten, die arbeiten schon viel mit Colostrum. Mhm. Wenn wir hier auch mit einer artgerechten Brille drauf schauen, beschreibt es das eigentlich ganz gut. Artgerecht, ja, so eine Erstmilch ist schon mal ganz gut. Und im Idealfall hat man die bekommen. Ich habe sie von meiner Mama bekommen, du hoffentlich von deiner Mama. Mhm. Und ich greife schon mal vorweg, ich will den Spannungsbogen gar nicht so groß machen, ob es dann wirklich sein muss, dass man Colostrum dann ergänzt, nochmal im späteren Leben. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten.
Spannend. Also wir wollen hier Fakten von Fiktion trennen. Wir wollen wissenschaftliche Studienlage von gutem Marketing unterscheiden. Und lass uns mal direkt reinstarten. Also Colostrum, ich habe es eingangs gesagt, es ist die Erstmilch von der Definition her. Also im besten Fall ein Baby kommt auf die Welt, ein Kind kommt auf die Welt und es wird von der Mama gestillt über einen längeren Zeitraum. Ja, auch da haben wir schon mal eine Folge gemacht vor längerer Zeit, wie lange man stillen sollte oder was es für Vorteile hat, wenn man länger stillt. Also jetzt geht es aber nicht um das Stillen an sich oder um die Muttermilch, sondern es geht um die Erstmilch. Das heißt, die Muttermilch in den ersten 24 bis 72 Stunden nach der Geburt hat eine andere Zusammensetzung als die Milch, die danach in den Wochen und Monaten kommt. Ist das richtig?
Das ist genau richtig. Das heißt erstmal, wir können ja mal übergeordnet so einsteigen, dass wir grundsätzlich von Säugetieren sprechen. Und wir finden dann bei Säugetieren, deswegen heißen sie so und wir zählen mit dazu, eine Gabe von Mama mittels Milch, die ein Kind über die Brust aufnehmen kann. Und wenn wir über Colostrum sprechen, unterscheidet sich das zu der Milchproduktion insofern, dass wenn wir in dieser, wir nennen sie mal die echte Colostrumphase, die wirklich von Geburt bis 24, 48 Stunden danach geht. Das ist die zentrale Zeit. Und das ist der Grund, warum ihr kennt das, also man selbst an die eigene Situation wird man sich nicht erinnern, aber wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, warum Neugeborene unmittelbar an die Brust angelegt wird und man das auch im Nachgang immer wieder mit versucht. Und es gibt dann nach dieser Kolostrumphase Übergangsphasen und dann irgendwann die reife Milch, die auch noch viele wichtige Substanzen enthält, aber die Konzentrationen sich deutlich unterscheiden. Und das ist farblich auch definitiv Unterschiede, die man jetzt erstmal von außen erkennen würde. Aber es geht wirklich darum, also sehr plump gesprochen, so den ersten Shot, die erste Unterstützung dem Baby direkt mitgeben zu können. Und Unterstützung vor allen Dingen im Kontext Immunsystemunterstützung.
Das heißt, das ist wirklich, um es nochmal ganz plakativ auch zu beschreiben, das ist wirklich eine Art Starthilfe für vor allem das Immunsystem des Neugeborenen.
Die Besonderheit bei Kolostrum ist, wie gesagt, grundsätzlich von der Zusammensetzung haben wir aber die Eiweiße, die darin enthalten sind. Es sind aber nicht, wie wir jetzt irgendwie Caseine oder sowas in die Richtung, also wie wir Milcheiweiße, es ist per Definition, weil es aus Milch kommt, natürlich sind es auch Milcheiweiße, aber es sind minore Milcheiweiße und es geht eigentlich um Schutzstoffe, die vom Immunsystem stammen. Lactoferrin, das ist so eine, haben wir auch schon häufiger mal erwähnt, dass die also der kolostrale Gehalt von Lactoferrin auf einen Liter bezogen zwischen 5 bis 7 Gramm ist. Das ist schon relativ viel. Jetzt muss man dazu sagen, okay, wahrscheinlich ist es noch nicht mal unbedingt ein Liter. So Neugeborene sind auch sehr klein, aber nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Und das andere Besondere bei dem Kolostrum ist, dass ich eine hohe Immunglobulindichte habe. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Was sind Immunglobuline? Haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Das sind Antikörper, die gebildet worden sind. Insbesondere gerne der Gruppe G. Immunglobulin G Gehalt ist so wird es auch gerne beschrieben, wenn wir jetzt mal den natürlichen Weg verlassen, wenn man Präparate findet, dann ist Kolostrum und dann steht da gerne drauf IgG reich. Ja? Gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber es gibt auch andere Immunbotenstoffe, die produziert worden sind. Aber was ist die Besonderheit jetzt dabei? Dass das etwas ultra hoch individuelles ist. Ne? Das heißt, ich habe mit der Entbindung und der Abnabelung plötzlich ein Lebewesen in meinem Arm und Mama ist schon im Laufe der Schwangerschaft bestimmten Keimen und anderen Themen ausgesetzt worden und hat Antikörper gebildet dagegen und wird es auch weiterhin tun. Und diese Antikörper gehen weiter an das Neugeborene, also die in den ersten Tagen, also Neugeborene bekommt jetzt quasi Schutz von außen. Das, was noch nicht so gut funktioniert. Wir wissen, das Kind hat logischerweise ein Immunsystem, was in manchen Situationen auch schon früh gefordert wird. Aber was wissen wir noch? Wir unterteilen das doch gerne, das Immunsystem, in das Angeborene. In dem Falle hat ein Kind auch ein angeborenes Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Erworben heißt, es hat auf irgendetwas reagiert und hat dann selbst Antikörper dagegen gebildet. Und wenn es das nächste Mal mit einem Keim konfrontiert wird, ist die Reaktion eine andere. Es muss nicht mehr mit überschießender Entzündungsreaktion entstehen. Ihr kennt das bei den Kleinen, also bei Kindern oder bei Babys, dass wenn sie erkältet sind oder irgendeine Art von Infektion haben, dass dann das Immunsystem überschießend reagiert. Hoher Energieaufwand, Fieber steigt sehr schnell an. Die erste Verteidigungslinie beziehungsweise erste Antwort des Immunsystems, ich habe eine Fieberreaktion. Es ist sehr effektiv, aber nicht effizient. So könnte man es beschreiben. Es verbraucht viel Energie, es ist dabei effektiv, aber effizient ist es eben noch nicht. Das lernt ein Immunsystem erst im Laufe des Lebens. Und diese erste Schutzfunktion, und alle Säugetiere machen das, geben quasi mit dieser Erstmilch so eine erste Nicht-Impfung, es ist wie eine Form von Schluckimpfung, könnte man sagen, Immunglobuline ab, um das Baby mit zu unterstützen.
So, nun ist natürlich immer das große Thema, nicht jede Mama kann auch stillen. Ja, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Bei manchen Frauen schießt auch einfach gar keine Milch in die Brust ein, warum auch immer. Und ich weiß, es ist für viele sehr belastend, auch in vielen Familien wird dann drüber gesprochen, wie war das bei euch, wie ist es bei deiner Mama gewesen und so weiter. Ich weiß auch, das hat unsere Hebamme eben erzählt, dass auch viele Frauen sich dann unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie nicht stillen können und irgendwie es wird von allen erwartet. Aber jetzt mal völlig losgelöst von diesem Thema, können wir dennoch festhalten, dass das Stillen des Kindes mit der Milch der eigenen Mutter aus den jetzt von dir beschriebenen Gründen durchaus Vorteile hat.
Zweifelsohne. Aber ich möchte hier unterstreichen für alle, die uns zuhören. Und ich weiß, ein Mann sagt das, aber ein Vater sagt es zumindest und der auch Situationen miterlebt hat, wo es eben genau auch anfangs Probleme mit gab. Gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein, was Probleme beim Stillen unter Umständen sein können. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber sich so Social Media geprägt Panik machen zu lassen, das macht auch keinen Sinn. Aber ja, es sind Schutzstoffe, die unter Umständen fehlen. Und neben der Unterstützung für das Immunsystem haben wir auch das Thema hier wieder Darmmikrobiom und Formung des Darmmikrobioms, so könnte man sagen. Also das ist schon angelegt, aber mit dem Eindringen der Erstmilch und dann auch später der Muttermilch, der als natürliche Quelle, das, was quasi individueller könnte eine Speise nicht sein, so könnte man sich das vorstellen, dass die dann nicht kommt, hat unter Umständen Auswirkungen und wir sehen Tendenzen mit Blick auf Allergieneigung und andere Themen, was sich aber, und das ist ganz wichtig, auch wieder verändern kann. Es ist nie statisch, also es gilt nicht, bitte nicht verrückt machen lassen, wenn Stillen dann nicht funktioniert, dass mein Kind jetzt kaputt ist oder nicht wirklich funktionieren könnte. Ich finde, es ist wichtig, das zu unterstreichen. Und das, warum das mit dem Stillen vielleicht nicht funktionieren kann, für die, die das selbst erlebt haben, manchmal ist es, oder in den häufigsten Fällen, sehr häufig, sind es erstmal mechanische oder Anlageprobleme. Also fehlerhafte Anlagetechnik, dann wird das meistens Gott sei Dank mit Hebammen zusammen geklärt, dass man sagt, okay, wie ist die Position in der Veränderung, wie geht es mit den Schmerzen, dass es nicht zu sehr wehtut, Positionierung des Kindes. Aber manchmal ist es auch beim Kind selbst, Lippenposition, Zungenbändchen sind so Themen, saugen, dass das nicht richtig gut funktioniert. Sondern das heißt, wenn Milchproduktion funktioniert und es eher jetzt ein Thema ist, dass ein Kind nicht gut saugen kann beispielsweise, dann wäre zum Beispiel auch so ein Thema Abpumpen der Milch eine Option oder eine Möglichkeit. Also erlebe ich auch häufiger, dass man dann sagt, okay, dann bekommt es zwar eine Flasche und Stillen an sich ist natürlich deutlich mehr als nur die Zufuhr von einem Mix an, ja, was ist es? Es ist Wasser, es sind Nährstoffe, es sind Immunstoffe. Ganz spezifisch auf das Kind abgestimmt und Stillen, der ganze Prozess ist vor allen Dingen Bedürfnisstillen, Nähe, Bindung, Ankommen. Dafür muss es nicht unbedingt die Brust sein, aber es ist logischerweise der natürlichste Prozess und eine Möglichkeit, um die Bedürfnisse des Kindes auch schnell zu stillen. Bei den Müttern, die das selbst miterlebt haben oder vielleicht können sich auch Kinder selbst daran erinnern, dass das wirklich so eine Andockstation ist. Ich komme runter, ich komme mit einer Situation besser klar, mit einem neuen Reiz, der gekommen ist, ich bin aufgeregt und Stillen löst das häufig. Da geht es dann gar nicht unbedingt um Nahrungszufuhr, was ja die meisten denken.
Ja, absolut. Also jeder Papa, jede Mama, die das erlebt haben, diesen Moment, ja, der zwischen Mutter und Kind, das ist natürlich etwas unglaublich Warmes, Intensives, das ist Socializing at its best, ja. Also das ist definitiv so.
So. Und so würde ich auch die Reihenfolge auch der Wichtigkeit, was das Stillen angeht, Bedürfnisbefriedigung, Bedürfnisstillen. Der nächste Punkt ist Flüssigkeitszufuhr, das verwechseln auch viele. Also Stillen wird gleichgesetzt mit Baby hat Hunger, ist aber in erster Linie geht es um Flüssigkeitsausgleich, weil Hauptbestandteil ist logischerweise Wasser in der Muttermilch. Und dann kommt Laktose, also Milchzucker und dann kommen Eiweiße und vor allen Dingen minore Proteinquellen, wie eben diese Immunglobuline, die mengenmäßig gar nicht so viel ausmachen, aber wichtig sind für das Immunsystem. Und dann kommen andere Dinge dazu. Also neben Bedürfnisstillen, Nähe, Bindung, runterkommen können, Flüssigkeitszufuhr, Hunger, Immunschutz längerfristig. Aber das ist natürlich kein Bedürfnis des Kindes. Mama, ich brauche Immunschutz, wird nicht die Reaktion sein, ne? Sondern das ist das, was quasi da mit drinsteckt.
Wird auch schwer in der Formulierung in dem Alter. Ja. Jetzt lass uns nochmal in dieses Kolostrum ein bisschen tiefer reintauchen. Wir haben schon ein paar Begriffe, ein paar Inhaltsstoffe genannt, aber ich will noch einmal mit dir sprechen, Matthias, über Lactoferrin. Wir haben darüber hier intensiv gesprochen, gerade vor einiger Zeit erst unser Deep Dive zum Thema Lactoferrin gemacht und wer die Health Nerds seit längerer Zeit hört, der weiß, dass das Thema uns immer wieder beschäftigt. Lactoferrin ist Teil der Erstmilch, Teil von Kolostrum. Lass uns da noch einmal reintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Aufgabe im Speziellen hat Lactoferrin im Kolostrum?
Die gleichen, die es auch hätte, annähernd die gleichen, die es auch hätte in der Reifenmilch, ne, auch im weiteren Verlauf. Also Lactoferrin bleibt Bestandteil. Das Besondere ist, und das macht eigentlich auch das Kolostrum aus, ich habe diese hohe Dichte an, verhältnismäßig hohe Dichte an Lactoferrin, an Immunglobulinen, an Oligosacchariden und an Immunglobulinen, also insbesondere IgG, in Kolostrum mit enthalten. Das Lactoferrin, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, und das ist auch die gleiche Logik, der das folgt, warum dann viel daran geforscht wird, um herauszufinden, was kann man mit Lactoferrin eigentlich machen? Also es ist ein Immunprotein. Klar, es kommt in Milch vor, da wird es auch extrahiert, also wird es in der Lebensmittelindustrie quasi als Milchprotein eingestuft. Es wird von allen Drüsen im Körper produziert. So, das heißt, auch wir Männer produzieren Lactoferrin. Nicht nur in Milch wird es also produziert, sondern eben auch in Tränen, in Schweiß, in Darmsekreten. In allen körperlichen Sekreten finden wir eine gewisse Menge Lactoferrin. So, und was haben wir als physiologischen Prozess? Ne? Erste Verteidigungslinie, dann als Aufgabenabwehr von Keimen beispielsweise. Und dann wissen wir, Lactoferrin zeigt Eigenschaften, die antibakteriell und antiviral sind. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass als größte Kontaktfläche auch schon bei Babys und Neugeborenen die größte Kontaktfläche zur Außenwelt auch nach wie vor der Darm bleibt. Und wenn ich natürlich jetzt Schutzsubstanzen reingebe, die das Immunsystem des Kindes vielleicht noch nicht ausreichend produzieren kann, dann können Bakterien gemarkert werden oder auch zerstört werden. Das sind die antibakteriellen Eigenschaften, und da gibt es unterschiedliche Mechanismen für. Mhm. Bei manchen Bakterien wird quasi die Oberflächenstruktur durch Lactoferrin zerstört, und mit anderen Schutzsubstanzen, also anderen antimikrobielle Peptide, die auch in Kolostrum und in Milch auch später drin sind, die der Körper aber auch selbst produzieren kann, wie Lysozym beispielsweise, wird dann das Bakterium zersetzt. Und eine andere wichtige Funktion war doch das Thema, dass Lactoferrin ein eisenbindendes Glykoprotein ist, also ein Transferrin, ein Transporter für Eisen. Das ist eine andere Technik, antibakteriell zu wirken oder zu funktionieren, indem es Eisen sequestert. Es bindet Eisen, hat eine hohe Eisenbindungsaffinität. Mhm. Es entzieht der Umgebung Eisen, was im Umkehrschluss im Verhältnis bedeutet, ne, es ist nie 0 und 1, nie nur schwarz und weiß, aber im Umkehrschluss bedeutet es, den Bakterien, die sich jetzt gerne vermehren wollen würden und eben auch pathogene Keime, die haben dann zu wenig Eisen, um ihren Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten. Ergo werden sie sich weniger stark vermehren. Wir haben das Antibakterielle. Wir haben gleichzeitig, auch das ist ja häufig schwierig im Verständnis, dass ein einzelnes Protein, ne, es ist ja kein Lebewesen, es ist ein Protein, Lactoferrin, eine probiotische Eigenschaft. Das heißt, es gibt bestimmte positive Bakterien, die auf Lactoferrin reagieren, wenn es in der Umgebung ist. Über sogenannte Glykanstrukturen werden diese Bakterien stimuliert, und das finden wir bei vielen probiotischen Bakterien, dass die dann mehr ins Wachstum kommen. Also wir haben antimikrobiell, probiotisch, und da steckt es dann auch schon drin, dass wenn Lactoferrin in der Stillzeit ankommt, sich ein diverses, potenziell dann ein diverses Mikrobiom entwickeln kann. Das ist eine gute Voraussetzung für das Leben und eine gute grundsätzliche Voraussetzung, das mit aufrechtzuerhalten. Und dann, wie gesagt, andere Wachstumsfaktoren, die dazu gehören, Immunglobuline, wirklich direkte Schutzstoffe, die unmittelbar wirken. Stell dir vor, Schutzstoffe, die von Mama mitkommen, Immunglobulin G, die jetzt irgendwelche Keime markern können und dadurch das Immunsystem nicht so intensiv mit Entzündung sofort reagieren muss. Das ist diese erste Schutzfunktion. Und das Lactoferrin zeigt quasi die physiologischen Eigenschaften. Jetzt kann man so ein bisschen romantisierend sagen, so, das ist der erste Schutz des Kindes von Mama, ne, so noch eine Art Geschenk, das mit dazukommt. Mhm. Natürlich geht es in den Stillprozess auch um die Kontinuität, und nochmal, wenn es nicht funktioniert, kann man es ja trotzdem ergänzen. Und das führt uns weg etwas von dem physiologischen Prozess zu, wie wir schon häufiger drüber gesprochen haben, Lactoferrin zu verwenden im Bereich verschiedener gesundheitlicher Indikationsfelder. Da wird eben, wie gesagt, dran geforscht, und es geht immer wieder um Barrieren, Immunsystem, chronische Entzündung, antibakterielle, antivirale Eigenschaften, Beeinflussung des Mikrobioms.
Also Matthias, haben wir verstanden, Kolostrum, die Erstmilch, darin enthalten viele, viele gute Stoffe, aber eben auch Lactoferrin, die nicht nur in der Erstmilch, sondern generell in Muttermilch enthalten ist und uns bestenfalls über viele Wochen und Monate, die wir gestillt werden, mit einem zusätzlichen Schutz für unser Immunsystem versorgt. So, und jetzt wollen wir mal darüber sprechen. Also, ich habe es ja eingangs gesagt, Kolostrum ist jetzt ein Riesenthema bei Erwachsenen, bei Sportlern, in der Biohacking- und Longevity-Forschung. Ich frage mich ja mal zuallererst, wie wollen wir denn bitteschön an Erstmilch überhaupt rankommen? Weil wir können ja schlecht zu jungen Müttern gehen und sagen, zwischen den Mahlzeiten für dein Baby wollen wir gerne was abzapfen, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, und daraus irgendwie ein Nahrungsergänzungsmittel machen. Das wird nicht funktionieren, schon gar nicht in den Mengen, in denen man es vielleicht braucht. Bei Lactoferrin, da haben wir schon intensiv drüber gesprochen, funktioniert es sehr gut, weil wir das eben auch aus der Kuhmilch extrahieren können, weil das Kuhmilch-Lactoferrin und das menschliche Lactoferrin fast identisch sind.
Strukturell sehr ähnlich und in der Funktion vor allen Dingen sehr ähnlich. Ja.
Mhm. So, das ist klar, da können wir einen Haken dran machen. Bei Kolostrum stelle ich es mir komplizierter vor. A, weil es natürlich noch weniger Milch gibt, und wahrscheinlich auch bei Kühen ist das ja nur der erste Moment einer echten Geburt. Ein Kälbchen kommt zur Welt, dann kommen diese Stoffe eben in die Erstmilch mit rein. Wie will man das, sagen wir mal, in diesen Mengen oder dauerhaft irgendwie beziehen? Wie funktioniert das?
Also du machst genau dieses, wie ich finde, ethische Thema nochmal mit auf. Jetzt kann man natürlich viel über, aus ethischen Gründen, über vegan, vegetarische, fleischlastige Ernährung sprechen, aber es ist, wie du es beschreibst, das kann ich ja dann logischerweise auch nur in den ersten Tagen quasi bekommen. Mhm. Und jetzt, wie du schon gerade sagst, wo bekommt man das her? Natürlich würden wir uns hier auch wieder auf Kühe beziehen. Das heißt, wenn wir über Kolostrum als Präparat, wenn man sich das irgendwie anschaut, wenn man etwas sieht, ist es im Regelfall bovines Kolostrum, also von der Kuh stammendes Kolostrum. Die Kuh produziert quasi im gleichen Prinzip, wie es bei uns Menschen auch funktioniert, die Erstmilch für das Kälbchen. Das haben wir bei Milch ja schon häufiger mitgesprochen. Auch die Frage, wie gut, wie schlecht ist Milch? Der Mensch als einziges Säugetier, das nach dem Abstellen sich wieder überlegt, nochmal auf Säugetiermilch zurückzugreifen.
Ja.
Aber bleiben wir jetzt nur mal, ich will gar keine Milchdebatte an der Stelle aufmachen, sondern nur mal explizit uns Kolostrum mit anschauen. Was werden wir in dieser Erstmilch bekommen? Immunglobuline, Wachstumsfaktoren, Lactoferrin, Oligosaccharide, andere antimikrobielle Peptide, die logischerweise in der Zusammensetzung individuell betrachtet sehr abgestimmt sind auf das, was von Mama-Kuh kommt. Also im Idealfall ist die Erstmilch der einen Kuh natürlich auch für das eigene Kälbchen gedacht und nicht für ein anderes Kälbchen.
Mhm.
So, und jetzt würde man quasi Kolostrumpräparate ebenfalls von Kuhmilch extrahieren und separieren, und die Kälbchen werden keine Erstmilch bekommen. Ihr merkt, es gibt Kälbchen, also wird das Leben auch trotzdem möglich sein. Aber es ist unter Umständen immunologisch, fehlen ein paar Schutzfaktoren zu Beginn. Und dann kann man, ich weiß nicht, inwiefern es bei den Kühen eine Forschung daran gibt, herauszufinden, wie viele dann vielleicht mehr zu Infekten oder Infektionen oder Ähnlichem neigen würden. Aber klar würde hier medizinisch auch gegengesteuert werden. So, kurzum, die Kälbchen bekommen die Erstmilch nicht. Und dann habe ich Erstmilch, und dann ist es das Gleiche wie in der Milchproduktion auch, dann habe ich ja nicht das von Kuh Nummer 1 einmal abgefüllt, sondern das Kolostrum von unterschiedlichen Kühen wird wieder zusammengemischt werden.
Also du hast einen DNA-Mix von, keine Ahnung, 5000 Kühen.
Ich habe den DNA-Mix, aber ich habe vor allen Dingen ganz viele Immunglobuline, ich habe Wachstumsfaktoren, Lactoferrin. Und Lactoferrin, da haben wir schon häufiger dazu gesprochen, das ist nochmal, ich versuche es immer so zu beschreiben, der Übergang. Das ist das nämlich, was im Immunsystem, wenn Lactoferrin produziert wird, eigentlich passiert. Der Übergang zwischen angeborenen und zum erworbenen Immunsystem. Also das angeborene Immunsystem produziert Lactoferrin, stimuliert aber quasi die Reaktion des erworbenen Immunsystems. Aber es ist, wenn wir es so sagen, ein Schutzstoff, der unspezifisch ist. Das heißt, die antibakteriellen Eigenschaften, die werden dann untersucht bei verschiedenen Bakteriengruppen. Aber der Mechanismus ist viel universeller, und bei Viren ist es relativ ähnlich, wohingegen die Immunglobuline, IgGs, spezifisch sind gegen einen ganz bestimmten Keim. So, das heißt, der Vorteil in Kolostrum für uns als Homo sapiens beispielsweise, von Mama gestillt zu werden, die Schutzstoffe mitzubekommen aus der Umwelt, wo meine Mama auch mit unterwegs ist in dem Moment und wo ich auch mit konfrontiert werde, dann ist das doch super gut. Aber Immunglobuline, Mix von Kühen, ist so eine Frage, ob ich mit den gleichen Keimen gerade konfrontiert bin oder nicht. Und ansonsten sind die halt erstmal vorhanden. Aber es hilft mir unter Umständen gar nicht weiter.
So, lass uns hier an der Stelle mal einen Punkt machen. Ja, also da kann sich jeder auch, sagen wir mal, selber Gedanken zu machen, ethisch, moralisch, ist das in Ordnung, den Kühen, den quasi Kälbchen, ja, diese Milch wegzunehmen. Das ist ein Thema, das werden wir auch hier nicht vollständig erörtern können. Aber uns geht es ja vor allem um die wissenschaftliche, sagen wir mal, Sinnhaftigkeit auch, ja, von Kolostrum oder von den Stoffen, die da drin sind. Also Lactoferrin habe ich verstanden, hat nochmal eine spezielle Wirkweise, ist, sagen wir, auch wenn es aufbereinigt ist, wenn es quasi isoliert ist, lässt sich das sehr, sehr gut auch bei Menschen einsetzen. Und es kommt eben nicht aus dem Kolostrum ausschließlich, sondern es kommt eben aus der normalen Kuhmilch. Genau. Ist ein Produkt, haben wir auch schon drüber gesprochen, was beim normalen Milchherstellungsprozess, wenn Milch dann in Haarmilch verwandelt wird, wenn sie abgekocht wird und so weiter, haltbar gemacht wird, in der Regel auch kaputt geht. Ja, also dann ist das Lactoferrin, sagen wir, zerstört. Insofern, wenn man es vorher aus der Milch extrahiert, um es aufbereinigt als ein hochwirksames Nahrungsergänzungsmittel dann zur Verfügung zu stellen, ist was ganz anderes als das Kolostrum-Thema, über das wir jetzt reden.
Genau, und vielleicht da nochmal, weil das schon ein wichtiges Thema ist, und keine Sorge, das wird bei, was jetzt kommt, wird logischerweise bei Kolostrum auch gemacht. Mhm. Aber wenn wir hier, da kenne ich die Technologie dahinter und ich weiß, wie es funktioniert, wenn also Lactoferrin produziert wird, geht es um einen Seitenarm. Ja, es ist eben nicht so, dass dafür Millionen von Liter in den Gulli geschüttet werden und nur ein paar Milligramm Lactoferrin aus dem Liter rausgeholt werden, sondern ich habe einfach einen Seitenarm, der sowieso sonst nicht genutzt werden würde. Wie du richtig sagst, ich habe zu Beginn die Pasteurisierung mit dem gewissen Potenzial, dass auch Lactoferrin-Moleküle da denaturieren werden. Und wenn ich den passenden Reinigungsprozess habe, über sogenannte Resine, dann binden eben nur intakte Lactoferrin-Strukturen da dran. Und über Filterungsprozesse und dann die finale Purifizierung kriege ich dann wirklich nur reines Lactoferrin am Ende des Tages noch. Das ist dann nicht mehr sehr viel. Aber hätte ich das im normalen Verlauf, entweder im Käseprozess oder in der Molke drin, dann würde das so verändert werden, dass, ja, könnte man sagen, vielleicht noch Lactoferrin-Fragmente drin enthalten werden. Aber das hat nichts mehr mit dem zu tun, wo dann auch Untersuchungen zugemacht werden, um es für verschiedene Aspekte mit einzusetzen. Und das wollte ich gerade sagen, bei Kolostrum haben wir das auch. Und wir kennen Firmen, die genau das machen, wo man eben schon darauf achten sollte, dass es in einer sterilen Form, wenn dann, vorhanden sind. Ja, also dass dann auch dieses sehr natürliche Produkt, was aber gemixt wird von unterschiedlichen, dann aber dementsprechend auch aufbereitet wird. Aber wir sehen logischerweise, und das können wir uns vorstellen, wir sehen das ja nur, wenn wir uns das Thema Lactoferringehalt in Milch anschauen, glaubt nicht, dass das 365 Tage im Jahr, in der Kühe Milch geben, immer die gleiche Konzentration ist. Logischerweise ist das abhängig von Ernährung der Kuh, Saisonalitäten und so weiter und so fort. So, und das heißt, da haben wir logischerweise Schwankungen der Konzentration und wir können uns vorstellen, dass das in Kolostrum natürlich genauso der Fall sein kann. Und klar, die IgGs werden nicht so analysiert, dass man sagt, spezifisch nachgewiesen, das sind IgGs, also Antikörper gegen diese Keime, gegen diese und so weiter, sondern es wird eine Gesamt-IgG-Menge vielleicht klassifiziert. Und die wird dann vielleicht auch nicht in jeder Charge separat getestet und sagt, okay, sondern man sagt, man hat das bestimmt und sagt, okay, das hat ein Gehalt über 60%, 70%, 80%, keine Ahnung. Aber wir wissen nicht, gegen was diese Antikörper funktionieren. Und der Ansatz wäre jetzt natürlich spannend zu sagen, okay, könnte man die Kühe quasi wie impfen, dass Antikörper produziert werden, dass die hinten bei rauskommen. Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Und so IgG-Forschung, da hätte ich auch nochmal jemanden Interessanten, mit dem wir dazu sprechen könnten.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Vielleicht kriegen wir mal eine Pro-Edition auch zu diesem Thema hin. Jetzt lass uns einmal, Matthias, nochmal reinschauen in die wissenschaftliche Komponente. Also du hast schon gesagt, im Thema Immunforschung, Darmgesundheit, für Sportler, Thema Regeneration, ist es ein gehyptes Thema im Thema Longevity, Biohacking, also Leute, die ihr Altern verlangsamen wollen und gesund alt werden möchten. Da ist das Thema momentan gehypt. Wer bei Social Media viel unterwegs ist, sieht es eben momentan viel auch bei Leistungssportlern, die Dinge dazu posten und darüber sprechen. Was sagt denn aber neben Social Media und vielleicht auch gutem Marketing, was sagt die Wissenschaft dazu? Gibt es wirklich belastbare Studien zu Kolostrum? Was sind die Ergebnisse?
Also es gibt eine moderate Evidenz. Und wer hätte es gedacht, wenn wir nämlich darauf schauen, beispielsweise, was ja etwas ist, wo man sich dran orientieren würde, die Reduktion der Rate an Infektionen der oberen Atemwege bei Sportlerinnen und Sportlern. Du hast es eben eingangs erwähnt, das ist so eine Zielgruppe. Und ja, das ist vorhanden. Das heißt, das gleiche Prinzip wäre in unserer letzten Episode nochmal gerade so bei Infektanfälligkeit im Winter und der oberen Atemwege angeht. Wir haben auch über Lactoferrin schon gesprochen. Jetzt packen wir Kolostrum noch mit dazu in der Logik. Und wir sehen, okay, da gibt es eine moderate Evidenz für. Also ja, es hat einen gewissen Effekt darauf. Und auch das gleiche Prinzip, ne? Nicht, dass ich mir Kolostrum jetzt dann in die Nase sprühen würde, sondern es geht enteral über den Verdauungstrakt. Aber was ist enthalten? Antikörper gegebenenfalls, die unterstützen könnten, Lactoferrin, andere antibakterielle Peptide, die wie so eine Art Schutzfunktion barriereseitig erst für den Darm darstellen und die sich vielleicht auch auf der Ebene dann auf andere Schleimhäute, wir haben auch zu gesprochen, auch Verbindung zwischen Darm, wir haben nicht nur Darm- und Gehirnverbindung, sondern eben auch Darm-Lunge, auch der oberen Atemwege zu anderen Barrieren durchaus eine Auswirkung haben kann. Und Barriere ist ein gutes Stichwort, weil auch da haben wir mit Kolostrum einen gewissen Effekt, was die Barrierefunktion des Darms angeht, um die damit zu verbessern, beispielsweise die sogenannten Tight Junctions und natürlich immer wieder das Thema antientzündlich, antiinflammatorisch. Das betrifft vor allen Dingen Menschen mit hoher physischer Belastung oder wenn vielleicht auch schon etwas wie eine erhöhte Durchlässigkeit im Darm, also intestinale Hyperpermeabilität quasi mit besteht. Dafür wurden quasi auch tendenziell die Untersuchungen mitgemacht. Was nicht belegt ist, dass Kolostrum bei Gesunden, jetzt kann man natürlich auch über die Definition Gesunden, aber ich habe nicht die höhere körperliche Belastung wie im Sport beispielsweise, das, so wird es nämlich gerne auch vertrieben, das Immunsystem boostet. So, das ist nicht belegt. Und auch bei chronischen Immundefiziten, also Immuninsuffizienzen, medikamentös bedingt oder ähnlichem, gibt es keine klare evidenzbasierte Anwendung.
Das heißt, Matthias, zusammenfassend, wie würdest du das einschätzen? Kolostrum, Marketing versus echter Wissenschaft. Ist dieser Hype gerechtfertigt oder würdest du sagen, Leute, alles schön und gut? Es gibt schon durchaus moderate Hinweise darauf, dass da positive Effekte sein können. Aber sollen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes die Kuh im Dorf lassen und das Ganze nicht übertreiben.
Du kennst mich, die, die uns regelmäßig zuhören, kennen mich auch. Ich bin nicht der größte Fan von Hypes. So, und ein Hype ist schon immer ein Indikator dafür, dass ein Thema zu sehr in den Vordergrund gerückt wird und es so das Allheilmittel ist. Selbst bei Lactoferrin würde ich sagen, Vorsicht. Wir müssen uns die Datenlage anschauen. Interessante Ergebnisse, spannende Einsatzgebiete. Aber hier geht's nicht um alles final abgeschlossen. Und bei Kolostrum sehe ich das relativ ähnlich. Was ich eben interessant finde bei so einem Multimix an, wir stellen uns diesen Cocktail nochmal vor. Wo wollen wir denn da irgendwie eine Wirkung? Würden wir sowieso nicht sagen, weil wir im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel sind, aber einen physiologischen, ernährungsphysiologischen Effekt feststellen wollen. Also wir nehmen irgendein Präparat gemixt aus unterschiedlichen Kolostrum von unterschiedlichen Kühen. Das geht irgendwie einmal zusammen. Und was hat dann den finalen Effekt? Ich glaube, dass einer der wesentlichen Ansatzpunkte unspezifisch des Lactoferrin ist. Und von daher mit Blick auf das, was wir jetzt schon hatten, Barrierefunktion, Atemwege, dass das durchaus eine Tendenz hat und man da auch dranbleiben sollte und weiter untersuchen sollte, auch mit Blick auf Darmgesundheit nochmal weiter. Alles, was so Barrierethemen angeht, das haben wir bei Lactoferrin aber eigentlich auch schon. Und da können wir es zumindest auf das Lactoferrin mit beziehen. Es lässt sich auch erklären, warum. Und Kolostrum bei spezifischen Darmerkrankungen wie SIBO oder Reizdarmsyndrom, aber auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, da ist die Datenlage sowieso dünn. Und dann natürlich auch die Frage, gibt es irgendwie so klinisch relevante Daten zur Symptomverbesserung, gerade bei Reizdarm, haben wir bei Kolostrum aktuell eher nicht. Und vielleicht noch eine Erwähnung im Sportkontext, ja, das mit den Atemwegsinfektionen reduzieren ist durchaus ein Aspekt. Fällt mir gerade auf, das vielleicht auch schon mal in der letzten Episode schon einmal mit erwähnen können, aber eine geringere Infektrate bei hoher körperlicher Belastung über Kolostrum, aber lässt es sich nicht eigentlich auch über Lactoferrin erklären? Fragezeichen. Also zumindest das, so wie das aussieht, durchaus, weil genau da haben wir die Ergebnisse und dann ist der Effekt klarer zu beschreiben. Aber Kolostrum wird im Sportkontext auch gerne eingesetzt, weil man sagt, okay, was war noch mit drin? Wachstumsfaktoren, IGF-1 beispielsweise. Und die Idee, ich habe jetzt hier eine höhere anabole Wirkung, eine Wachstumsförderung. Und da haben wir auch keine klare Evidenz für, dass man dafür Kolostrum verwenden sollte. Da würde ich eher empfehlen, eiweißreich zu essen, Aminosäuren mit zu konsumieren, verzweikettige Aminosäuren und das passende Training logischerweise, um den Muskelaufbau mit zu fördern. Und alles in allem ist der Hype ein Hype. Es ist ein interessantes Thema, gar keine Frage. Kolostrum ist generell gut verträglich, aber jetzt zu sagen, jeder muss auf jeden Fall Kolostrum nehmen, bei dem, was wir gerade schon versucht hatten, auch das nochmal aus ethischen Gründen einzuordnen, kann man beim Milchkonsum sowieso grundsätzlich, kann man bis hin zu Lactoferrin argumentieren, aber bei Kolostrum sehe ich das nochmal etwas anders und von daher nicht unbedingt den Hype unterstützen wollend zu sagen, das nur erstmal so diese erste Einteilung dazu.
Kolostrum. Für Matthias kein Trendprodukt, sondern ein komplexes biologisches System, das Immunschutz, Regeneration und eben Darmgesundheit durchaus vereint. Ein Stoff sticht dabei besonders raus, Lactoferrin, dieses eisenbindende Protein. Wir haben so oft drüber gesprochen, wirkt antimikrobiell, antiviral und eben auch entzündungsmodulierend und spielt in vielen Studien rund um Kolostrum eine zentrale Rolle für die Stabilität unserer Schleimhäute und für die Abwehr von Infekten. So, wir hoffen, ihr konntet heute einiges mitnehmen, was Kolostrum kann, was es vielleicht nicht kann, wo es herkommt, wenn wir Menschen es nach unserer Geburt in irgendeiner Form zu uns nehmen wollen. Auch die ethischen Fragen dazu haben wir angerissen. Für mich bleibt unterm Strich, Lactoferrin kann der Gamechanger sein, kann das Produkt sein, was uns tatsächlich hilft und was eben essentieller Teil von Kolostrum ist. Und ich bin sicher, es gibt von euch auch viele Fragen zu diesem Thema. Die wollen wir gerne beantworten. Heute in einer Woche die Sprechstunde zum Thema Kolostrum. Eure Fragen könnt ihr uns schicken an podcast@artgerecht.com oder über Social Media, Instagram oder Facebook von Artgerecht. Einfach eine Direct Message. Und wenn ihr es ganz einfach machen wollt, bei Spotify direkt jetzt unter diese Folge euren Kommentar hinterlassen. Und dann landet eure Frage heute in einer Woche hier in der Health Nerds Sprechstunde. Leute, es hat wieder großen Spaß gemacht. Wenn ihr die Glocke noch nicht gedrückt habt, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das gerne, dann verpasst ihr keine Folge. Matthias Baum, an dich großen Dank. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass wir deinen Wissensschatz wieder anzapfen durften. Und Leute, wir hören uns. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.